Ich fange heute mal mit der Überschrift an. Und zwar kam mir so als Titel Barmherzigkeit. Und wenn man das so hört, Barmherzigkeit, ich denke, da kommen so die ein oder anderen Gleichnisse aus der Bibel, die das illustrieren. Und ich hatte mal geguckt, ob ich da vielleicht mal irgendwie das ein bisschen schöner umschreiben kann, weil manchmal hat man so Worte, die man ganz oft gebraucht. Man weiß zwar, was die bedeuten, aber wenn man die jetzt in den Kindort lernen soll, dann steht man erstmal da und überlegt, wie fasse ich das jetzt so in einfache Worte? Und da ist mir aufgefallen, dass das Wort das erste Mal in 1. Mose 43 steht. Und zwar im Vers 14. Und das ist die Situation, als Hungersnot in Israel war und der Josef schon in Ägypten und seine Brüder das zweite Mal wieder runterkommen. Und der Jakob, dem war es gar nicht so richtig, der wollte nicht, dass der Benjamin mitzieht, weil das der einzige Sohn von seiner Rahel war, der noch übrig war. Und da hat er dann gebetet und hat gesagt, in Vers 14, und Gott, der Allmächtige, gebe euch Barmherzigkeit vor dem Mann, dass er euch, euren anderen Bruder und Benjamin, freilasse. Ich lese nicht den ganzen Vers vor, weil es reicht. Ne? Also hier geht es darum, dass Gott uns, oder in dem Fall Josef hier, ne, den, oder andersrum gesagt, dass er den Brüdern Barmherzigkeit vor Josef gibt, damit sozusagen was Gutes geschieht. Und das zweite Mal, das ist eigentlich eine sehr wegen die Bibelstelle, und zwar in 2. Mose 34. Das ist die Region, sage ich mal so, als Mose vor Gott erscheint und Mose dann irgendwann mal sagt, Herr, lass mich doch dein Angesicht sehen. Und Gott sagt, niemand kann mein Angesicht sehen und am Leben bleiben. Und dann lässt er Mose in der Höhle und geht draußen dran vorbei. Und hier steht dann dort in Kapitel 34, Vers 6. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Güte und Wahrheit. Auch mal nur der kleine Teil davon. Interessant ist, dass das das erste Wort ist von Gottes Eigenschaft. Und das soll es mal sein mit den zwei Bibelstellen aus dem Alten Testament. Gibt es noch ganz, ganz viele, aber dürft ihr selber nachforschen. Mir ging es bloß darum, das mal kurz anzuschneiden. Also einmal hat Jakob gebeten, dass seine Söhne Gunst kriegen vor jemand, der Macht hat. Und auf der anderen Seite sagt Gott, ich bin barmherzig. Okay. Ich denke, wenn ihr da weiter drüber nachdenkt, kommt so als erstes die Kindergeschichte vom sogenannten barmherzigen Samariter. Die wollen wir jetzt aber nicht durchgehen, aber wir nehmen eine Bibelstelle dort in der Nähe. Und zwar in Lukas 10, Vers 27. Und da ist wieder mal so eine Situation, als jemand von den Gesetzeslehrern kam und Jesus mal fragen wollte, mal gucken, ob der alles weiß. Was ist denn das Wichtigste? Ne? Und Jesus gibt aber nicht einfach die Antwort, sondern fragt zurück. So nach dem Motto, du sollst es doch eigentlich wissen. Du kennst das Wort, was steht denn drin geschrieben? Und da sagt der Gesetzeslehrer, er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und aus deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Ganz viele Unverknüpfungen. Das heißt, das soll man alles tun, dann ist die Bedingung erfüllt. Gut. ja, und dann fragt er natürlich, wer ist denn mein Nächster? Und Jesus bringt das Beispiel von dem Mann, der nach Jericho geht, von Räubern überfallen wird und drei Leute kommen vorbei und einer hilft. Ja? Und dann fragt Jesus, und wer wurde nun barmherzig? Und dann sagt der Gesetzeslehrer, na, der mir geholfen hat. Und dann sagt Jesus, genauso sollst du dich verhalten, das ist Barmherzigkeit. Danke. Und genau, das vielleicht so als Illustration außenrum. Und jetzt wollen wir die Sache nochmal ein bisschen tiefer gehen. Und zwar, wenn Jesus ja sowas sagt, und wie wir schon im Alten Testament gelesen haben, dass Gottes Eigenschaften sind, dann wird es da noch mehr zu entdecken geben. Und zwar schlagen wir ein paar Seiten weiter, mal Lukas 15 auf. Und dort werden wir uns jetzt ein bisschen länger aufhalten. Da gibt es auch wieder verschiedene Gleichnisse. Und manche habt ihr vielleicht schon 10-mal gelesen oder noch öfter. Manche kennt ihr vielleicht schon auswendig. Aber ich denke, wir werden das ein oder andere heute mal aus einer Seite oder von der Seite beleuchten, wie ihr das noch nicht so gesehen habt. Und zwar ab Vers 11 gibt es das sogenannte Gleichnis vom verlorenen Sohn. Die Überschrift, die ich jetzt gerade gesagt habe, die steht da original nicht drin, sondern es steht nur drin, ein Mann hatte zwei Söhne. Und gut. Und ich lese das erstmal kurz vor und dann gehen wir dort nochmal näher rein. Einfach, dass ihr es mal nochmal live gehört habt. Und zwar, er sprach aber, also Jesus erzählt das Gleichnis, ein Mann hatte zwei Söhne und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen den Besitz. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste ab in ein fernes Land und dort verschleuderte er sein Vermögen, indem er liederlich und verschwenderisch lebte. Als er aber alle Mittel aufgewendet hatte, kam eine schwere Hungersnot über jenes Land und er begann, Mangel zu leiden. Und er ging hin, hängte sich an einen Bürger jenes Landes und der schickte ihn auf seine Felder, die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen von den Schoten, die die Schweine fraßen, doch niemand gab sie ihm. Als er aber zu sich selbst kam, sprach er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber komme im Hunger um. Ich will aufstehen, zu meinem Vater gehen und werde zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn genannt zu werden. Behandle mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er stand auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch von weiter Ferne war, sah ihn sein Vater und wurde von tiefem Erbarmen bewegt. Und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn immer wieder innig. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn genannt zu werden. Der Vater aber sprach zu seinem Sklaven, bringt das beste Festgewand heraus und zieht es ihm an und gebt ihm einen Siegelring an seine Hand und Sandalen an seine Füße. Und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein und feiern. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden und war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu feiern. Das war die eine Hälfte der Geschichte. Und jetzt kommt noch der andere Sohn. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigentanz. Und er rief einen jungen Knecht herbei und erkundigte sich, was dies sei. Der aber sprach zu ihm, dein Bruder ist angekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund und wohlbehalten zurückbekommen hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir wie ein Sklave, und nie habe ich ein Gebot von dir missachtet, und mir hast du nie auch nur ein Böckchen gegeben, damit ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Da aber dieser, dein Sohn, gekommen ist, der deinen Besitz mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet? Er aber sprach zu ihm, Kind, du bist allezeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Aber man musste doch feiern und fröhlich sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist wieder gefunden worden. Es ist dann also nicht dokumentiert, wie der Sohn reagiert hat oder wie er sich entschieden hat oder wie es weiterging, sondern nur so weit. Auch das hat einen Grund. Und als ich das so gelesen habe, dachte ich so, Herr, warum hast du eigentlich dieses Gleichnis gebracht? Was war dein Sinn und Zweck dazu? Warum hast du das gesagt? Ich denke, es war nicht der Grund, dass wir eine schöne Kindergottesdienstgeschichte haben, sondern da liegt mehr dahinter. Und dann habe ich so drüber nachgedacht und da sind mir so ein paar Sachen gekommen und dachte so, ja, okay, es könnte passen, die Art ungefähr. Und dann habe ich einfach mal gelesen und siehe da, das Licht ging an. Und zwar fangen wir mal an bei Kapitel 15, Vers 1. Es nahten sich aber alle Zöllner und Sünder jener Gegend, ihn zu hören. Also Jesus war dort und es kamen verschiedene Leute, wollten ihn hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten laut und sprachen, dieser heißt die Sünder willkommen und isst mit ihnen. Er aber sprach zu ihnen dieses Gleichnis und sagte, welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eins von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Einöde und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, legt er es auf seine Schultern und freut sich. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, ebenso wird Freude sein im Himmel über einen Sünder, der umkehrt und den Sinn ändert, mehr als über 99 Gerechte, die keine Umkehr brauchen. Also das heißt, Jesus antwortet hier den Pharisäern, weil die sich aufgeregt haben, dass die Leute, die zu Jesus wollten, nicht so einen besten Ruf hatten. Und was sagt Jesus? Wie sieht er die Leute? Er sagt, welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eins geht verloren, kümmert sich nicht drum und sucht das eine. Also mit anderen Worten, warum könnt ihr die da drüben nicht leiden? Was habt ihr gegen die Zöllner, gegen die, die vielleicht was Verkehrtes gemacht haben? Warum verbietet ihr denen, zu mir zu kommen? Die sind verloren und ich möchte, dass sie gerettet werden. Und dann, um das nochmal zu verdeutlichen, sagt Jesus noch ein zweites Gleichnis, ab Vers 8. Oder welche Frau, die 10 Drachmen hat, zündet nicht, wenn sie eine, oder sagen wir Silbermünze, ne? Zündet nicht, wenn sie eine Münze verliert, eine Lampe an, fegt das Haus und sucht sorgfältig, bis sie sie findet. Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe meine Silbermünze gefunden, die ich verloren hatte. Ebenso, sage ich euch, findet Freude statt im Angesicht der Engel Gottes über einen Sünder, der umkehrt und seinen Sinn ändert. Also hier lesen wir zweimal, dass sich der Himmel freut, wenn Menschen umkehren. Und um das Ganze noch ein bisschen besser zu illustrieren, sagt Jesus dann die Geschichte von dem Mann mit den 2 Söhnen. Und ich habe es in dem Fall mal so verstanden, dass der eine Sohn, der Jüngere, ist ein Bild für die Leute, die Sünder waren. Wir lesen es nochmal langsam und dann denke ich, seht ihr da ganz viele Parallelen. Und der ältere Sohn, das sind die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Und wir gehen nochmal sachte durch. Und was aber mir wichtig ist dabei ist, hol ich mal in deinem Herzen mit. Hol ich mal mit, welche Punkte dich vielleicht betreffen. Jeder von uns hat viele von den Punkten hier drin, die er irgendwann mal in seinem Leben erlebt hat, die er durchgemacht hat, wo er vielleicht noch drin hängt, wo er vielleicht durchgekommen ist, wie auch immer. Aber hol ich einfach mal zu, wir gehen dann dort noch weiter. Also ein Vater hatte 2 Söhne. Ne? In dem Fall sage ich einfach mal, der Vater ist Gott. Und der Jüngere sprach, gib mir den Teil meines Vermögens, der mir zufällt. Also die wollten ihren Spaß haben. Die wollten mal was erleben in der Welt. Und die wollten alles das, was ihnen zusteht, wollten sie jetzt schon haben und wollten das vergeuden und wollten nichts verpassen. Also wir müssen mal eine große Weltreise machen, 3 Jahre lang und alles erleben und keine Ahnung, so wie man es vielleicht in manchen Filmen sieht. Ne? Das wollte der Jüngere machen. Deswegen hat er gesagt, Papa, ich brauche Kohle, sonst geht das nicht. Herr damit, ich krieg's sowieso und dann und tschüss. Interessanterweise teilt der Papa das Vermögen aus. Schon das ist interessant. Also ich weiß nicht, ob ich das machen würde, wenn mein Kleiner zu mir kommt. Und ich sage, hey Kumpel, so geht's nicht. Aber der Papa hat es gemacht. Und in dem Fall war es sogar so, dass ja der Erstgeborene immer einen doppelten Anteil gekriegt hat. Das heißt, von dem Vermögen hat 1/3 der Jüngere gekriegt und 2/3 der Ältere. Und der Papa hat noch dort gewohnt. Und der Jüngere hat sein Geld rausgeschmissen zum Fenster. Hat sich gefreut oder hat gedacht, dass er sich freut, bis es alle war. Und hat gedacht, wenn er das macht und sich alles gönnt, was es vielleicht gibt, dann ist er glücklich. Aber ich denke, das war er nicht. Interessanterweise gibt es dann eine Hungersnot dort. Das heißt, Gott hat wieder Mittel und Möglichkeiten, den Sohn nachzulaufen und ihn, sage ich mal, zeigen, hey, du bist falsch auf deinem Weg. Weil hier steht nämlich in Vers 14, als aber alles Geld aufgebraucht war, kam eine schwere Hungersnot über das Land und er begann Mangel zu leiden. Also da musste sich jetzt mal kümmern, dass er irgendwo wieder was zu essen kriegt. Aber weil es natürlich Hungersnot gab, hat ihm keiner freiwillig was gegeben. Wenn jede Menge Essen da gewesen wäre, wäre das alles nicht so schlimm gewesen. Und dann hat sich jemand gesucht, hat gesagt, komm, lass mich doch irgendwie was für dich arbeiten. Ich brauche wenigstens was zu beißen, dass ich hier nicht umkomme. Und dann kam er an seinem Tiefpunkt an. Und dann hat er angefangen nachzudenken, sag mal, was mache ich jetzt eigentlich hier? Es sind ja bloß ein paar Verse dazwischen. Wo hat er gestartet? Da war Sohn. Ne, stell dir vor, du bist Sohn oder von mir aus auch Tochter. Du musst nicht arbeiten und dein Papa hat genug. Weil wir lesen dann weiter, dass es Knechte gab in dem Haus. Also der Papa war nicht alleine mit seinen 2 Söhnen, sondern ich denke, der hat schon ein bisschen was gehabt. Und ich glaube nicht, dass der Jüngere davor besonders fleißig war. Sonst hätte er manche Sachen anders gesehen und hätte das Geld nicht so rausgeschmissen. Weil dann hätte er gewusst, was da dahinter steht und was das von der Arbeit macht, das ein oder andere zu verdienen. Ne? Aber hier muss das erste Mal wirklich arbeiten. Und da kam er zu sich und hat gedacht, na, hä, wieso muss ich jetzt auf immer arbeiten? Was ist jetzt falsch in meinem Leben? Und dann ging er in sich und hat nachgedacht und hat festgestellt, oh, Vers 18, ne? Ich will aufstehen, zu meinem Vater gehen und werde zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Also hat als erstes festgestellt, das, was ich gemacht habe, war nicht in Ordnung. Das ist der allererste Punkt. Ne? Und dann bietet er seinem Papa einen Tauschhandel an. Also, ich war mal Sohn bei dir, ich habe es vermasselt, ich würde eine Rangstufe tiefer einsteigen, halte mich doch als ein Tagelöhner. Weißt du, ich komme immer jeden Tag früh, mache ein bisschen was für dich, krieg dafür was zu essen und darf dann wieder gehen. Das wäre doch ein guter Handel. Was hältst du denn davon? Na? Und da hat er gedacht, das ist ein guter Plan, ich mache mich mal auf den Weg. Denn ob ich nur hier auf die Schweine aufpasse und vielleicht was zu essen kriege, da gehe ich doch lieber zu meinem Papa arbeiten, weil da weiß ich, da war ich satt. Und das hat er gemacht. Und ist auf den Weg gegangen, zurück zu seinem Papa. Sein Papa aber hat ihn gekannt. Und hat immer mal geguckt, wann er kommt. Ne, das kann man jetzt ganz weit ausschmücken, aber darum geht es mir nicht. Mir geht es um einen wichtigen Satz, und zwar in Vers 20, in der Mitte ungefähr. Und sein Vater wurde von tiefem Erbarmen bewegt. Das heißt, sein Papa selbst, der hat gewusst, was da mit dem Geld macht, bevor es ihn gibt. Der kannte seinen Sohn. Der wusste, dass der das verprasst. Und hat es ihm trotzdem gegeben. Und er hat aber auch gewusst, dass er wiederkommt. Sonst hätte er nicht gewartet und geguckt. Ne? Und dann hat er ihm gezeigt, hey, mein Sohn, ich nehme deine Entschuldigung an, dass du gegen mich und vor dem Himmel gesündigt hast. Aber dann schneidet er das Wort ab und sagt zu seinen Sklaven, hier bringt mal was an das Team. Der lässt seinen Sohn also nicht sagen, ich will dein Tagelöhner sein. Das lässt er nicht reden, sondern nimmt ihn wieder an. Und durch das, wie er es macht, zeigt er seinem Sohn, hey, ich habe dir vergeben. Erstens drückt er ihn ganz fest und ist sehr, sehr glücklich, dass er wieder da ist. Dann sagt er, bringt das beste Festgewand heraus. Hier ist es so erklärt, oder der Übersetzer hier sagt, man kann das auch so deuten, dass das das Festgewand vom Papa war. Das erste, das allerbeste. Und zieht es ihm an, gibt ihm einen Siegelring. Hey, du bist wieder Sohn, du hast wieder Vollmacht, du kannst wieder Entscheidungen treffen. Und du kriegst was an deine Füße, du bist kein Sklave, daher barfuß rumflitzen muss. Und dann sagt er, macht ein Fest, denn ich bin froh, dass er endlich wieder da ist. Und genau so ging es doch den Leuten, die dort zu Jesus gekommen sind. Die haben erkannt, hey, wir haben ein sündiges Leben geführt. Hey, wir haben betrogen, wir haben andere über den Tisch gezogen. Wir haben keine Ahnung, was gemacht. Jesus, wir wollen zu dir kommen. Wir wollen von dir hören, Vers 1. Ne? Es nahten sich aber alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören, und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten laut und sprachen. Dieser heißt die Sünder willkommen. Und Jesus hat genauso gehandelt wie der Vater in dem Gleichnis. Der hat sie nicht rausgeschmissen. Der hat nicht gesagt, du hast das gemacht, du hast das gemacht, du hast das gemacht. Keine Chance, du darfst nicht zu mir kommen. Nee, er hat ihn vergeben. Warum? Die Vergebung war nicht einfach so ein Freibrief. Hier habt ihr alle mal was, könnt ihr euch aufheben, wer es braucht. Nee, was ist bei dem Sohn passiert in Vers 17? Der hat angefangen nachzudenken. Der ist in sich gegangen und hat festgestellt, mein Verhalten war falsch. Es tut mir leid. Ich kehre um. Das war die Bedingung. Ja? Und das war auch das, was bei Jesus passiert ist. Genau. Und der Vater freut sich, dass der Sohn da ist und macht ein Fest. Und dann Vers 25, haben wir vorhin schon gelesen, lesen wir nochmal langsam. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Das ist interessant, da musst du arbeiten. Habe ich mir so gedacht, also wenn ich einen Papa habe, der Haufen Tagelöhner hat, also mit anderen Worten einen Haufen Zeitarbeiter, die immer hergekommen sind und fleißig ihre Arbeit haben, warum muss der Sohn, der vielleicht mal Nachfolger vom Papa ist, auf dem Feld arbeiten? Hallo? Also ich weiß ja nicht, wo ihr überall so arbeitet, die vielleicht hier arbeiten. Also bei mir, wenn ich mich erinnere, in den Unternehmen, wo ich davor war, da hat der Chef, der Chef war, da hat der Sohn vom Chef auf alle Fälle nicht an der Maschine gestanden und Teile produziert. Der hat auch nicht einen Hausmeister geholfen oder irgendwelchen anderen Käse gemacht. Ne? Der ist ordentlich angezogen in die Firma aufgetaucht. Der war Sohn. Ne? Einfach mal so. Nicht, weil ich hier irgendjemand was nicht kann, sondern so sehe ich das auch hier drinnen. Der Papa davor hat ja auch zwei Söhne gehabt. Und ich denke nicht, dass der Jüngere davor übelst gearbeitet hat. Wie gesagt, sonst hätte er nicht solche Ideen gehabt, ich gehe mal auf in die weite Welt und will was erleben. Sondern der durfte einfach mal Sohn sein. Aber sein Älterer hätte eigentlich auch Sohn sein dürfen. Der war es aber nicht. Der war irgendwie sehr arbeitswillig. Der war nämlich auf dem Feld und dort buddeln. Oder Unkraut zupfen oder säen oder keine Ahnung was. Jedenfalls war er auf dem Feld. Und könnt ihr euch ja vorstellen, wenn also jemand kommt, was weiß ich, bei uns zu Hause, ne? Wenn die Oma mal kommt, da müssen wir nicht lange warten, das wissen sofort alle Kinder und dann kommt es an die Tür geflitzt. Ne? Das heißt hier in der Geschichte, wenn der Sohn wiederkam, hat es auf alle Fälle nur ein paar Minuten gedauert und da wussten alle im Haus und um Haus Bescheid, der Sohn ist wieder da. Und dann gibt es ein Fest. Das haben also alle mitgekriegt. Der Einzige, der es nicht mitgekriegt hat, war der ältere Sohn. Vielleicht hat er alleine gearbeitet. Weiß ich nicht. Steht nicht hier. Jedenfalls nähert er sich irgendwann dem Haus und hört Musik und Reigentanz. Und das kann er gar nicht leiden. Und denkt, hä, was ist denn hier los? Vielleicht hat er sich auch in sein Herzen gewünscht. Aber war erstmal skeptisch. Und es ist sein Haus. Statt dass er einfach kommt und reingeht und guckt, hä, was ist denn hier los? Habe ich irgendwas verpasst? Fragt er erstmal einen Knecht. Ja, erkundigte sich, was ist denn da los? Wieso feiern die hier? Das war sein Haus. Der hat das Erbe gekriegt. Die zwei Drittel, die noch da waren, haben ihm gehört. Und der Knecht sagt, dein Bruder ist angekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet. Also mit anderen Worten, der, der dein Geld vermasselt hat, ist wieder da und dein Papa hat die Tiefkühltruhe aufgemacht und jetzt feiern wir eine Riesenparty. Ne? Und da klappen bei ihm die Augenlider runter. Blub. Und er wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Warum konnte der seinen Bruder nicht leiden? Ist ganz einfach. Hast du schon mal eine schwere Arbeit gehabt, die du fertig machen musstest? Und der andere, der dir hätte helfen sollen, stand daneben und hat nichts gemacht? Fühlt man sich super, ne? Da ist man so richtig freudig. Oh toll, dass du mir nicht hilfst. So schön alleine erwürgen. Ne? Was mit dem passiert? Der wurde zornig. Ach, ging mir also auch schon so. Ne? So ist man da drauf, wenn man denkt, dass der Einzige da arbeitet und alle anderen machen Party. Ne? Und es hat ihm nicht so gepasst. Und da hat er gedacht, ne, die gehe ich nicht, die sind mir viel zu faul. Die wollen immer nur feiern und tschüss. Und dann kommt der Vater raus und hat zu ihm gesagt, hallo, Sohn, was ist denn los mit dir? Komm doch mit rein. Wieso bist denn du zornig auf deinen Jüngsten? Und dann kriegt man eigentlich so die Herzenshaltung oder Herzenseinstellung von dem älteren Sohn mit. Ne? Und er aber antwortet und sprach zum Vater, so viele Jahre diene ich dir wie ein Sklave. Also ich bin hier der Allerfleißigste. Ich mache am meisten und das schon die ganze Zeit. Und nie habe ich ein Gebot von dir missachtet. Also der ist der Meinung, er hat nie was falsch gemacht. In seinen Augen. Und dann sagt er, und weil ich so lieb war und so fleißig, hast du mir nicht immer ein Böckchen gegeben, sagt er zu seinem Papa. Dabei vergisst er, dass das seine eigenen Böckchen sind, der hätte ich einfach eins nehmen können. Das war sein Besitz. Der Papa hat es Erbe ausgeteilt. Und da wurden auch nie gefragt haben, hey Papa, morgen kommen meine Kumpels, können wir doch mal so ein kleines Ziegenböckchen schlachten, ja, haben doch genug, ne? Hätte der Papa bestimmt nicht nee gesagt. Aber hier klagt er seinen Papa an. Sein Papa klagt er an. Du hast mir nichts gegeben, dass ich mal fröhlich feiern könnte. Nicht mal so was ganz Kleines. Ne? Das Wort sagt nicht Riesenziegenbock, sondern ein Böckchen. Also was Kleines. Aber vor den anderen, der nicht gefragt hat, vor denen tust du das gemästete Kalb schlachten. Nee, das gefällt mir nicht. Und dann sagt sein Vater wieder zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Also ihr erinnert nochmal dran, hallo, du bist mein Sohn, du bist kein Sklave, du bist auch kein Tagelöhner, du bist auch kein Arbeitsroboter, du musst doch nicht jeden Tag auf dem Feld buddeln, das können die anderen auch machen. Du bist mein Sohn. Aber er sagt nicht Sohn, sondern er sagt Kind zu ihm hier. Und sagt, Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Aber irgendwie hat er das noch nicht so richtig verinnerlicht. Sein Papa sagt zu ihm, du bist kein Sklave, du bist kein Arbeitstier, du bist frei. Ja, du musst was machen, das mag schon sein. Aber du bist nicht der, der am meisten rammeln muss hier. Und dann tut er seinen Blick wieder auf den anderen richten und sagt, aber hallo, dein Bruder, der war tot, der war verloren, der ist zurückgekommen. Da muss man sich doch freuen. Denk doch mal um von den materiellen Sachen in das, was Ewigkeitswert hat. Was bringt denn das, wenn du noch, keine Ahnung, 3 Kubikmeter Weizen mehr an deiner Scheune drin hast? Und dein Bruder geht verloren, das bringt doch gar nichts. Und dann ist das Gleichnis zu Ende und Jesus löst es nicht auf. Und das sagt er zu den Pharisäern. Warum sagt er das so? Er versucht ihnen die Augen zu öffnen und ihnen ihre Verhaltensweise, wie sie mit den anderen umgehen, vor Augen zu führen. Und manchmal muss ich erschrecken, reagiere ich auch so oder habe so reagiert. Und habe festgestellt, das ist nicht in Ordnung. Weißt du, gerade das, ich habe kein Gebot übertreten. Ich habe mir Mühe gegeben, ich habe alles richtig gemacht. Niemand macht alles richtig. Na? Oder ich bin zornig geworden, weil mir irgendwas nicht gepasst hat. Und so weiter. Und dann sagt Jesus das denen und sagt, hey, ihr, kehrt doch um, kommt doch raus aus eurem Gefängnis, wo ihr eigentlich selber drin steckt. Wo ihr selber reingegangen seid, könnte man fast sagen. Und 2 Begriffe kommen mir da. Für den jüngeren Sohn kam mir so Vergnügen. Ne, der wollte was erleben, der wollte nichts verpassen, der wollte seinen Spaß haben. Und für den älteren Sohn kam mir Gesetzlichkeit. Arbeiten, Vorschriften einhalten, wir sind die Fleißigsten. Und er verachtet die, die nicht so fleißig sind. Also wenn man so sieht, war eigentlich eher der zweite Sohn, der da verloren war. Weil der erste ist wieder zurückgekommen. Genau. Und dann kommen wir noch ein paar Fragen und dann gehen wir mal noch ein paar Punkte durch. Und zwar, verurteilst du die Sünder? Ich frage es nochmal. Verurteilst du die Sünder? Also genauso wie die Schriftgelehrten. Nein, mit denen will ich nichts zu tun haben. Und die, was die in ihrem Leben alles verkehrt gemacht haben. Steckt das noch in dir drin? Ist das noch in deinem Herzen? Ist nicht gut. Das sollte man rauslegen. Dann denkst du vielleicht, nee, ist bei mir gar nicht mehr drin. Ich musste manchmal erschrecken, wenn ich das ein oder andere Verhalten bei meinen Kindern gesehen habe und dachte, oh nein, das habe ich denen doch so beigebracht. Geht gar nicht. Ne? Darum frage ich das so. Ne? Wir möchten, dass mehr Leute errettet werden. Wie werden die dann willkommen geheißen, wenn sie hier reinkommen? Mit dem Zeigefinger? Ne? Das heißt nicht, dass wir die Sünde gutheißen, wenn wir nicht drüber reden. Aber es gibt einen Punkt, wo der jüngere Sohn was verkehrt gemacht hat und der Papa hat es geschehen lassen, sage ich jetzt mal so. Bis er zu dem Punkt gekommen ist, wo er erkannt hat, das war falsch und umgekehrt ist. Ne? Und genauso geben wir doch unseren Kindern auch einen gewissen Raum, wo wir merken, hey, das darfst du nicht, jetzt ist Schluss. Und dann geben wir eine Zeit, wo sie zur Besinnung kommen. Und dann kommen sie wieder und dann bringen wir die Sache in Ordnung. Aber es braucht diesen Punkt der inneren Umkehr, dass man merkt, das, was ich gemacht habe, war verkehrt. Sonst tut man auch keine Buße drüber und macht es immer wieder. Genau. Dann die zweite Frage. Kennst du deinen Papa im Himmel? Ich denke, in dem Beispiel haben am Anfang beide Söhne ihren Papa nicht gekannt. Die haben zwar dort gelebt, sie wussten, dass ihr Papa, der eine wollte das Geld haben und der andere wollte schön lieb sein und alles richtig machen. Na, kennst du deinen Papa im Himmel oder versuchst du alle Gebote zu halten? Das klappt auch nicht, haben wir ja gesehen. Na, du kannst dir Mühe geben, wie du willst. Der Papa hat ihn nicht korrigiert, der hat nicht gesagt, das nützt nichts. Der hat es einfach stehen lassen. Und hatten seinen Blick auf was anderes gehoben. Aber kennst du deinen Papa im Himmel? Weißt du, wie er dich sieht? Bist du der, der umkehrt und er freut sich über dich, so wie der Hirte das verlorene Schaf findet oder so wie die Frau ihre verlorene Münze findet und sagt, endlich habe ich dich wieder. Und dann wird es nochmal hochtranspoliert, dreimal angeguckt und freut dich wieder zu den anderen gelegt. Ne? Kriegt eine extra Behandlung. So lieb hat dich dein Papa. Oder versuchst du noch alle Gebote zu halten und sagen, ich mache alles richtig. Ich komme ja auch so durchs Leben. Es klappt nicht. Ne? Eine Frage kommt mir, da habe ich keine eindeutige Antwort. Deswegen lese ich es nochmal bloß vor. Und zwar, warum hat der Vater den Sohn ziehen lassen? Der hätte ja sagen können, nö, du kriegst der Erbe nicht, es hat noch Zeit. Aber es waren keine Sklaven, es war sein Sohn. Ne? Und er hat geweint in seinem Herzen, als er wahrscheinlich das ausgeteilt hat. Und er war traurig drüber. Aber er hat gesagt, okay, schade. Aber ich lasse dich ziehen, ich schmeiß dich nicht raus. Und ich bin dir auch nicht so ärgerlich, dass du nicht wieder zurückkommen kannst. Aber du darfst gehen. Und wenn du dann irgendwann erkannt hast, dass das, was du gemacht hast, nicht richtig war, dann darfst du wiederkommen. Meine Tür steht dir offen. Genau. Und das Thema mit den Sünden bekennen und Vergebung empfangen, hat der Andreas letzte Woche nochmal schön detailliert beleuchtet. Ja, genau. Aber ich denke, was jetzt für uns noch wichtig ist, ist, wie viel steckt von den beiden noch in mir? Also das ist eine Frage an dich selbst. Kannst du dich selbst fragen, wie viel von dem Verhalten oder von den Eigenschaften von den zwei Söhnen steckt noch in mir drin. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich da manchmal ein bisschen erschrocken bin über die eine oder andere Art und Weise, wie ich reagiert habe. Und Wir machen mal hier drei Spalten. Machen wir den jüngeren Sohn. Hier machen wir mal den Vater. Und rechts machen wir den Eltern. Wir tun bloß ein paar Eigenschaften hinschreiben. Vollständig können wir das eh nicht machen, das müssen wir auch nicht. Es geht einfach bloß darum, dass man wieder den Vergleich so sieht. Und zwar, als erstes habe ich mir geschrieben bei dem jüngeren Sohn, der war ein Sohn vom Vater im Himmel, Fragezeichen. Ja, er hat bei seinem Papa gewohnt, aber er kannte ihn nicht. Ne? Er war, sag ich mal, unter seiner Obhut, aber er hatte keine Beziehung zu ihm. Und dann hat er sich ausgedacht, ich will, was mir zusteht. Gib mir mein Erbe, gib mir mein Geld. Und er hat es gekriegt. Dann hat er es alles vorbereitet, hat das verkauft, was er nicht tragen konnte, und hat sich auf den Weg gemacht. In seine Reise, in sein Abenteuer, in sein, keine Ahnung, was er sich das ausgedacht hat. Und ich schreibe mal bloß die paar, die zwei Worte ran, Geld. Und, ach, das können wir kürzer schreiben, Spaß. Das war so das, was ihn bewegt hat. Er wollte was erleben. Solange, bis das Geld alle war. Und vielleicht ging es dir auch mal so. Hast du was gewünscht? Hast du was geleistet? Und dann hast du festgestellt, es war zwar schön, aber es hat mich nicht so glücklich gemacht, wie ich vielleicht erhofft hätte. Und bei dem war dann das Geld alle. Und dann musste er als Knecht arbeiten. Da musste er wirklich arbeiten, konnte er nicht nur feiern. Dann waren die Vorräte alle. Und dann hat er Mangel gelitten. Schreiben wir noch. Mangel. Genau, lass mal so. Und das ist so ein Punkt, was man auch ganz oft liest, wenn man sich die Propheten durchliest im Alten Testament. Ne? Dass Gott dann das Volk immer an irgendeinen Punkt gebracht hat, wo sie gemerkt haben, jetzt haben wir Not, jetzt haben wir Mangel, jetzt müssen wir mal nachdenken. Jetzt überlegen wir uns, was war verkehrt und ändern was. Und das war dann bei dem Sohn auch. Ne? Als er dann dort saß und Zeit hatte zum Denken, weil er nichts zu tun hatte, konnte bloß aufpassen, wie die Tiere essen, hat er angefangen nachzudenken und hat festgestellt, das, was ich gemacht habe, war verkehrt. Und hat erkannt, das war Sünde. Und hat sich entschieden, nee, ich mache das nicht mehr so, ich kehre jetzt wieder um. Ne? Schreibt mal eine Erkenntnis. Und Umkehr. Und dann kriegen wir noch einen Punkt hin, das ist okay da. Genau, dann hat er sich entschieden, umzukehren. Und er hat es nicht nur im Kopf sich ausgedacht, sondern hat es auch gemacht. Der ist aufgestanden und ist wieder zurückgegangen von seinem Papa. Das ist, denke ich, wichtig. Weil wenn der Plan nur im Kopf ist, nur im Plan, dann verpufft es wieder beim nächsten Ereignis und man denkt nicht mehr dran. Das heißt, wenn man merkt, dass das, was man gemacht hat, falsch war, dann und zu dem Punkt gekommen ist, nee, ich möchte das nicht mehr, dann ist es gut, das auch umzusetzen und leicht zu machen und nicht zu vertrösten, dann vergisst man es wieder. Dann hat er seinen Papa um Vergebung gebeten, ne? Und sein Papa hat die Vergebung angenommen, sonst hätte er ihn nicht wieder willkommen geheißen. Ne? Und er hat alles wiederhergestellt, sein Papa, und hat seine Sohnschaft wiederhergestellt. Sein Erbe war zwar alle, aber sein eigentlicher Wert, nämlich sein Leben, das hat sein Papa wiederhergestellt. Er hat gesagt, nee, du bist mein Sohn und du sollst wieder mein Sohn sein. Und er hat im Prinzip eine zweite Chance gekriegt und einen Neustart. So wie, denke ich, jeder von uns, als wir zu Jesus gekommen sind. Ja? Manchmal ist es halt bloß so, dass man so eine Runde mehrfach dreht. Und dann zwar auf der einen Seite sagt, ja, Jesus, folgt ihm eine Weile nach. Und dann will man aber irgendwo wieder Spaß haben und stellt fest, oh, es gibt wieder Mangel, ich müsste wieder umkehren. Dann mach's. Solange wir noch auf der Erde sind, haben wir die Chance noch. Da müssen wir nicht dort bleiben, wo wir feststellen, das war verkehrt. Na? Umkehr, schreibt man eine zweite Chance. Ja, so. Gut. Na, da kann man auch die anderen Punkte hinschreiben, aber das ist okay, denke ich. Und er wollte sein Geld haben, wollte seinen Spaß machen, bis alles alle war. Und dann hat er festgestellt, es war doch nicht das Richtige. Aber er ist umgekehrt. Genauso wie die Zöllner und wie die Sünder. Und wie die Leute, die zu Jesus gekommen sind. Na? Da musste ich übrigens drüber nachdenken, dass die erste Geschichte, die der Johannes schreibt, gehe ich nicht mehr näher darauf ein, als Jesus an dem Brunnen sitzt und die Frau zu ihm kommt, das war genauso eine. Na? Die hat es eigentlich vermasselt. Aber die war eigentlich auf der Suche nach einem Leben. Ne? Und Jesus hat an die Tür gesagt, tschüss, mit einer Samariterin rede ich nicht. Sondern hat ihr die Chance gegeben, hey, du kannst umkehren. Und dann hat sie ihn als erstes, als Messias, dort bekannt gemacht. Genau, und so gibt es ganz viele andere Geschichten auch in der Bibel. Und dann gibt es noch den älteren Sohn. Auch der ist ein Sohn vom Vater. Auch der hat sein Geld erhalten, aber geht weiter arbeiten. Warum eigentlich? Will er noch mehr draus machen? Weiß ich nicht. Wird nicht drauf eingegangen. Aber hier ist eigentlich interessant, dass der in seinem Herzen voll Ärger, Zorn und Bitterkeit gegenüber seinem Bruder ist und keine Freude hat darüber. Und er ist trotzig. Na, er kommt zu seinem Papa, stampft zurück mit Füßen. Nein, ich gehe da nicht rein. Den, der alles vermasselt hat, zu dem gehe ich nicht mehr. Der kriegt keine zweite Chance von mir. Na, kennen wir irgendwo, ne? Spätestens mit 3 Jahren stampfen die Füße. Das erste Mal. Manchmal auch schon ein bisschen eher. genau. Und egal, muss ich mal schmunzeln, meine kleinen Schätze. Ja, so sind sie. Und so sind wir auch selber manchmal. Ne? Und nicht gut. Jedenfalls, das ist ganz schlecht. Ich tue mal das anders malen. Und zwar, gucken wir es mal schön zusammen. Muss man ein bisschen abkürzen. Wir machen mal hier. Im Herzen einfach jede Menge finsteres Zeug. Ne? Und zwar, es war keine Freude drin. Ne? Der war bitter auf seinen Bruder und zornig über ihn. Und er war trotzig. Und dann kommt der Vater zu ihm raus, reicht ihm die Hand und er nimmt sie nicht. Papa, oh, soll ein Feier sein. Papa reicht ihm die Hand und sagt, hey, du bist doch mein Sohn, komm. Aber der lässt, der bleibt in seinem finsteren Herzen. Und der will nicht, sondern im Gegenteil, er rechtfertigt sich sogar noch und sagt, ich habe alles richtig gemacht. Ne? Wenn man mit ehrlichem Herzen darüber nachdenkt, ist das eigentlich traurig. Der drüben, der jüngere Sohn, Der hat erkannt, das, was ich gemacht habe, war falsch und ist umgekehrt. Aber der Ältere nicht. Und er konnte sich nicht freuen, dass sein Bruder wieder da ist und eigentlich aufgelebt hat, dass sein Bruder umgekehrt ist. Und der Vater versucht ihm noch die Augen zu öffnen und sagt, hey, mein Sohn, alles, was hier ist, ist deine. Ich habe den Besitz ausgeteilt. Dein Bruder hat seinen Teil und du hast den Rest. Warum kannst du dich nicht drüber freuen? Und genau, das fand ich eigentlich ein bisschen sehr nachdenklich an der Geschichte. Aber interessanterweise passt es eigentlich mit den meisten Geschichten von den Pharisäern und Schriftgelehrten zusammen, dass die sich wirklich so verhalten haben und dass wenige von ihnen wirklich Buße getan haben und umgekehrt sind. Und das ist eigentlich traurig. Und genau, ich habe ja diese Frage aufgeschrieben, warum erzählt Jesus dieses Gleichnis? Er erzählt das, weil er ihnen ihre Sicht sagen will und sagen, hey, ihr gebt euch Mühe, ihr rackert und rammelt, aber das ist für die Katz. Euer Herz passt nicht. Das müsst ihr in Ordnung bringen. Und genau, und dann die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, kann ich mich mit den Personen bzw. mit den einzelnen Situationen identifizieren? Also erkenne ich mich in Teilen der Geschichte wieder? Also ich auf alle Fälle. Und genau. Ne, und die anderen zwei Geschichten, die haben ja die Kernaussage, genau das Gleiche. Ne? Dass, wenn jemand umkehrt, wenn jemand zurückgeht zu Gott, dass im Himmel dann Freude drüber ist. Und genau. Und der Vater, der ist eigentlich extrem barmherzig. Weil der tut keinen von seinen zwei Söhnen vor den Kopf stoßen. Weder den Jüngeren noch den Älteren, sondern er gibt ihnen in riesengroße, liebevolle Freiheit. Der lässt sie nicht fallen und der stößt sie auch nicht an. Den einen lässt er ziehen und bei dem anderen wartet er, bis irgendwann vielleicht das Herz aufgeweicht ist. Und wie ich schon gesagt habe, der Jüngere kehrt in seiner Not um. Aber der Ältere, der verhält sich wie ein Sklave, wie ein Knecht. Der arbeitet und denkt, er muss wackeln und hat nicht erkannt, dass er eigentlich Sohn ist. Dass er das alles mal verwalten wird. Wenn der Papa nicht mehr lebt, will er dann immer noch aufs Feld gehen und Unkraut zuppen. Und die ganzen anderen Leute, die vielleicht dorthin kommen, die machen, was sie wollen. Der muss eigentlich Verwaltung lernen. Der muss eigentlich lernen, wie man sich um einen Haushalt kümmert. Wie man, ich sag mal mit meinen Worten, so ein Anführungsstrichen Unternehmen führt. Wie man andere Leute anlernt, wie man sie beaufsichtigt, wie man sie einteilt, was es alles zu tun gibt. Ne? Der muss eigentlich rauskommen aus seiner Schlosserhus und mal ins Büro wechseln und organisieren lernen. Ne? Und genau, ist vielleicht ein bisschen lustig ausgedrückt, aber ich habe ja selber gerne so eine Schlosserhus an, aber das andere muss man manchmal machen. Sonst klappt es nicht. Ja, genau. Und was der Papa auch hat, der ist nicht nur barmherzig, sondern der hat auch ganz viel Gnade. Haben wir vorhin gelesen. Gnädig und barmherzig. Ups, jetzt wollte ich das schreiben. Gnade. Und was bedeuten eigentlich so die zwei Worte, wenn man sagt, barmherzig? Was haben wir hier gesehen in der Geschichte? Der, der Barmherzigkeit gekriegt hat, hat eigentlich in Vorschuss, in Geschenk, in Verhalten entgegengebracht gekriegt, was er nicht verdient hat. Ne? Also der Sohn, als er zurückgekommen ist, hätte eigentlich mal eine ordentliche Ansage gebraucht, ne? So mit unserem normalen Menschenverstand. Was du alles verkehrt gemacht hast, du hast mein Geld verplempert und jetzt kommst du wieder und willst wieder da sein. Nee, das wäre der rechte Sohn, der hätte so reagiert. Aber der Papa hat nicht so. Der hat ihn in den Arm genommen. Hat gesagt, schön, dass du wieder da bist. Schön, dass dir leid tut. Machen wir einen Strich drüber und fangen neu an. Und die Gnade ist eigentlich ein Geschenk. Ne? Das sagt auch das ursprüngliche Wort. Ist ein Segen, den ich nicht verdiene. Und so ist der Papa. Der gibt ihm wieder eine neue Chance und sagt, okay, du kriegst ein neues Kleid. Also das Sinnbild dafür, dass wir unsere Sünden wieder abgewaschen haben. Er kriegt wieder den Ring an der Hand, an den Finger, dass er wieder sein, was er aufschreiben kann, versiegeln kann und sagen, das hat Autorität, das hat Macht. Ne? Also wenn man irgendwelche Anordnungen auf Arbeit macht, ne, muss normalerweise immer der Chef unterschreiben, dass es gültig ist. Ne? Und so hat früher der König mit seinem Siegelring versiegelt und so hat der Sohn wieder seinen Siegelring gekriegt, um wieder Entscheidungen zu treffen als Sohn. Genau, und die Barmherzigkeit, ich bekomme keine Bestrafung, die ich eigentlich verdiene. So hat der Papa sich verhalten. Uns eigentlich ziemlich großmütig, sage ich jetzt mal so. Ich weiß nicht, ob das, das richtige Wort ist. Und so, genau so hat Gott sich damals Mose vorgestellt, ne, als er an ihm vorbeigelaufen ist. Hat gesagt, barmherzig und gnädig. Und so stellt auch Jesus den Vater hier in dem Gleichnis vor. Ne, als sein Papa im Himmel. Und genau. Ich denke, das ist okay so. Ach ja, eine Sache, die wir noch kommen. Und zwar, als die Jünger dann nach der Auferstehung in Jerusalem waren, dann kam Jesus und dann waren sie natürlich begeistert. Jetzt kommt endlich der große König, jetzt geht's los. Und dann wollten sie von ihm wissen, wann geht denn nun das Königreich los? Und da ist interessant, dass Jesus sagt, es ist nicht eure Sache, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner Vollmacht festgelegt hat. Denkst du zwar, wie passt die hier zusammen? Aber ich habe das zu dem Zeitpunkt, als ich es gelesen habe, so verstanden, dass der Papa einfach diese Weitsicht hatte, wann ist die Zeit, wann der Sohn wieder umkehrt. Und deswegen hat er eine freigegeben. Der wusste, dass der zurückkommt. Ne? Aber das waren die Zeiten und Zeitpunkte, die der Vater in seiner Vollmacht festgelegt hat, die wir nicht kennen und die wir auch nicht erfahren werden, weil es uns gar nichts angeht. Na? Genau. Okay. Also wäre jetzt dieser Teil zu Ende. Und man könnte ja noch ganz viele Worte reinschreiben. Aber ich denke, es geht mir ums Grundprinzip. Ne? Weil bis jetzt habe ich das immer ein bisschen anders gesehen hier. Halt so als Geschichte, dass einer umgekehrt ist und gut. Aber da ist eigentlich immer noch viel mehr dahinter, wie das so ein Wort Gottes ist. Wenn man da ein bisschen länger bohrt, zeigt ihm Gott noch mehr auf. Und deswegen, was von den Worten, die vielleicht hier dran stehen oder von den Andeutungen, was betrifft dich in deinem Herzen? Wo merkst du, oh, hier bin ich vielleicht auch gerade drin. Sollte ich vielleicht verlassen oder sollte ich drinnen bleiben? Ne, wenn das ganz groß in dem Herzen geschrieben ist, Gnade und Barmherzigkeit, wie in der Mitte, dann ist super. Dann freut sich Gott auf alle Fälle drüber und ist alles fein. Ne? Und die anderen Teile weißt du, denke ich, jetzt selber. Okay. Da würde ich nochmal das als zwei Sätze nochmal wiederholen, was der Andreas letzte Woche gesagt hat. Ne? Der hat gesagt, wir haben den hohen Priester im Himmel, der mit uns Mitgefühl hat und Barmherzigkeit. Der kennt unser Tun und zu ihm können wir kommen und er vergibt uns, wenn wir umkehren. Und dann sind wir frei und dann überwinden wir, wie in Offenbarung 12, Vers 11. Sie überwinden Satan durch das Wort ihres Zeugnisses und durch das Blut des Lammes, weil Jesus uns vergeben hat, weil er die Anrechte vom Feind abgewaschen hat und weil wir wieder frei sind. Und dann haben wir diese Tagelöhner oder Sklavenkleidung weg. Dann haben wir wieder ein Festgewand an und wir sind wieder frei. Durch seine Gnade und seine Ehre, seine Liebe. Genau. Okay, ich denke, das ist für heute okay. Ich würde noch beten zum Schluss. Ja, danke, Herr, für deine Gnade. Danke für dein Wort, Herr. Danke auch für das Gleichnis. Und ich bitte dich, Herr, dass du das in unserem Herzen wieder hochbringst und uns daran erinnerst, was dir wichtig ist. Und dass wir dort umkehren, Herr, wo wir verkehrt liegen. Ich bitte dich auch, dass du mir zeigst, Herr, wo ich noch Ja, einfach Sachen zulassen in meinem Herzen, die nicht in Ordnung sind, wo du nicht drüber dich freuen kannst und das in Ordnung kommt. Herr, so dass wir dir wirklich als reine Gefäße zur Verfügung stehen, die du gebrauchen kannst, Herr, zur Rettung und zu deiner Ehre, wie du es dir vorstellst. Danke auch für diese Zeit jetzt, Herr. Ich bitte dich, dass du alles versiegelst und bewahrst im Herzen, so dass es aufgeht und Frucht bringt. Danke für deine Gnade. Amen.